Und wir wenden uns dem Predigtthema zu. Die heutige Predigt, die der André gleich halten wird, ist der fünfte und letzte Teil aus der Serie Selbstbetrug. Und der Text dazu steht im Galaterbrief, Kapitel 6, die Verse 6 bis 10. Ich lese es kurz vor nach der Übersetzung von Luther. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Ja, in dem Text hat es sehr viele Aspekte, oder? Den Lehrern geben, Gott nicht in die Irre führen, auf Fleisch säen, was bedeutet das eigentlich? Auf den Geist säen, ernten, unsere Zeit, Gottes Zeit, Gutes tun. Was das alles bedeutet, wie das alles zusammenhängt und ja, wie das auch praktisch in unserem Leben aussieht, das mögen wir jetzt von dir hören, André, bitte.
Ich liebe Möhren. Oder soll man Karotten sagen? Rüebli, ich liebe Möhren. So frische Möhren. Man kann noch die Erde daran schmecken. Ich bin mir als Gärtnerskind gewohnt, solche Möhren zu essen mit noch ein wenig Dreck da. Mein Vater hat immer gesagt, das stärkt das Immunsystem. Einfach raus, ein bisschen abputzen und rein. Und mögt ihr auch Möhren? Wer möchte Möhren? Wer möchte Möhren? Gut. Ich habe jemanden im Blick. Ich nehme Rosmarie. Du kannst noch warten, ich komme dann zu dir. Ich habe auch noch was anderes. Du kannst sie fertig essen. Ja, ich wusste, dass du meine Möhre weiter essen würdest. Wer liebt, ich weiß gar nicht, sagt man auf Deutsch Radieschen? Gut. Wer liebt Radieschen? Ach, Therese war gleich die erste, Herr. Radieschen. Ist auch was sehr Würziges, oder? Man kann es so mit ein bisschen Salz essen, oder man kann es auch in den Salat, und dann gibt es so eine gute Würze. Wer mag Radieschen? Therese, einige, fast mehr als Möhren hatte ich den Eindruck. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ja, so könnt ihr dann irgendwann, wenn es die Zeit liegt, die nehme ich für mich. Dann könnt ihr dann, wenn die Zeit es zulässt, mal... vielleicht nächstes Jahr. Also Möhren kann man jetzt schon ernten, jetzt schon säen, dass sie dann im Frühjahr besser kommen. Bei der Radieschen weiß ich es nicht so genau. Ja, wir ernten, was wir säen, ist völlig klar. Seid ihr zufrieden übrigens, Rosmarie, Therese? Ihr habt getauscht. Nein, ich habe es extra gemacht. Ich habe euch extra die falschen gegeben. Ja, warum? Weil man erntet nur, was man sät, oder, Rosmarie? Also wenn du jetzt die Radieschensamen reingeworfen hättest in die Erde und auch gut geschaut hättest, dann hättest du trotzdem nur Radieschen geerntet und nicht Möhren. Kannst du machen, was du willst. Aber ist okay. Ich habe im Plan gehabt, dass ihr tauscht. Ihr seid einfach wahnsinnig selbstständig. Ja, wir haben manchmal Bibeltexte, die sind völlig kompliziert. Man spricht dann auch in der Theologie, spricht man von dunklen Texten, von Texten, wo man gar nicht so richtig weiß, ist es jetzt so gemeint oder ist es so gemeint, man weiß es einfach nicht. Auch die gescheiten Leute nicht. Und viele von denen, die dann sagen, ja, es ist genau so, da gibt es genauso viele, die sagen, nein, es ist genau andersrum. Und dann gibt es aber Texte in der Bibel, die sind total einfach. Die sind so simpel, so einfach, dass man gar nicht studieren muss. Man liest den Text und man versteht ihn. Man liest ja nicht der erste Vers, der versteht sich vielleicht, ist ein bisschen schwierig. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Amen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. So was von simpel. Jetzt, wenn ihr mal überlegt, einen Moment lang, ich habe heute keine Folie, also ihr müsst nicht gespannt darauf warten, wann kommt endlich etwas an der Wand, sondern ihr könnt richtig mal euch auf mich konzentrieren. Wenn ihr mal so überlegt, oder? Ihr schaut zurück auf euer Leben. Sagen wir mal, der Herr hat euch richtig gesegnet. Ihr seid schon über 90. Ein langes Leben ist ein Segen Gottes. Ihr seid schon über 90 und das Leben ist vielleicht beschwerlich, vielleicht auch nicht. Das weiß man dann nicht noch nicht so genau, wie es dann mal wird sein. Und ihr schaut zurück auf euer Leben. Und ihr schaut und schaut und schaut und denkt, boah, da ist einiges entstanden, da ist einiges geworden. Was möchtet ihr in eurem Leben finden, wenn ihr 90 oder etwas über 90 seid? Was soll dann in eurem Leben stehen? Was möchtet ihr erreicht haben? Was soll zu finden sein? Was möchtet ihr ernten, kann man vielleicht sagen? Bin bereit. Möchtet ihr was sehen dann in eurem Leben? Einen Haufen Jünger. Jünger, ich bin an einer Konferenz gewesen zum Thema Jüngerschaft, 3 Tage jetzt mit meiner Frau. Jünger sind im biblischen Denken, im jüdisch-biblischen Denken, Schüler, die lernen wollen und die folgen. Also die nicht nur lernen wollen im Kopf, sondern die mit ihrem ganzen Leben und Dasein am Vorbild sich ausrichten und das versuchen zu verwirklichen. Jünger, ja? Sonst noch wer? Ja, wie sieht das dann aus? Ausrichtung, ausgerichtet auf Jesus. Geistliche Früchte, zum Beispiel, kannst du ruhig. Rettung. Na kommt mal, ist das wirklich wahr? Ihr seid so richtig im Overflow geistlich. Hä? Ermutigte Menschen, hast du gesagt. Ermutigte. Für was geht ihr eigentlich noch arbeiten? Hä? Ermutigte. Freude. Stimmt schon, oder? Freude, ich habe das Nächste noch reingeplotscht. Daheim. Weiß ich jetzt gar nicht, ob man es groß oder klein schreibt. Könnte ich aber noch ändern. Überwunden, ja, ein Begriff aus der Offenbarung. Schön. Überwunden. Die Überwinder werden angetan mit weißen Kleidern und stehen vor dem Thron Gottes und singen ihm Loblieder. Aber ihr spürt schon, dass das alles, ist natürlich klar, ich frage in einem Gottesdienst, oder? Zu Hause auf dem Sofa denkt man vielleicht noch, ein gesicherter Lebensabend wäre auch noch schön. Ihr seht schon, das sind alles geistliche Dinge. Und wenn ich euch jetzt fragen würde in eurem Leben, wie viel Zeit ihr darin investiert, dass das verwirklicht wird, und wie viel Zeit, dass ihr investiert, damit ihr einfach überlebt, ich sag's mal so, so ein bisschen einfach, wie würde wohl das Verhältnis aussehen? Also ihr überrascht mich, ich müsst hier nichts sagen zu dieser Frage, ihr überrascht mich mit eurer richtigen geistlichen Ausrichtung. Das ist wahnsinnig toll für uns als Gemeinde, dass euer Hauptziel eigentlich ist, dass Jesus Christus und sein Reich auf dieser Welt gebaut werden. Und ich meine es nicht ironisch, ich bin effektiv überrascht. Ich habe jetzt gedacht, ihr wollt ein volles Bankkonto am Ende eures Lebens. Das auch. Oder ihr möchtet gerne, dass eure Kinder, wenn ihr Kinder habt, einen tollen Job habt. Liebe Frauen, liebe Männer, also liebe Ehepartner, Partnerinnen, tolle Enkelkinder. Aber ihr seid geistlich drauf. Dann brauche ich die anderen Farben gar nicht, denn ich wollte unterscheiden zwischen geistlichen Erntedingen und fleischlichen Erntedingen, aber fleischlich, da bin ich bei euch fehl am Platz. Ja. Da gibt es nichts. Stellen wir es mal ein bisschen auf die Seite. Ich mache das dann in Samstag, am nächsten Sonntag auch. Und in Küsnach bin gespannt, ob die auch so gut drauf seid wie ihr. Wir ernten, was wir säen. Wenn wir jetzt wissen, was wir ernten wollen, dann müssen wir auch in diese Richtung arbeiten. Es gibt Menschen, und das fällt mir immer wieder auf, es gibt Menschen, vor allem auch im fortgeschrittenen Lebensalter, die erwarten Wunder. Nun ist nichts Spezielles, oder, wenn man Wunder erwartet als Christ. Ich meine, das ist mehr oder weniger normal. Aber die erwarten Wunder in dem, dass sie Dinge ernten möchten, die sie nicht gesät haben. Ich sage euch ein Beispiel. Eine Frau, die hat mich mehrmals überrascht, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, in Hinwil damals, sie war fortgeschritten im Alter, über 80 gegen 90 zu. Und so der erste, den sie so rausgehauen hat, war, ich muss es auf Mundart sagen, ich werde es noch übersetzen. Ich weiß schon, dass man, ich habe schon gewusst, dass man alt wird, aber ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht. Da habe ich gedacht, ja, mit 60 kann man ja langsam darüber nachdenken, dass man 70, 80 wird. Irgendwann, ich habe schon gewusst, dass man alt wird, aber ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht. Der zweite, den sie rausgehauen hat, mich besucht nie jemand. Dachte ich immer, ja, ich bin ja da, aber das ist ein anderes Thema. Mich besucht nie jemand. Und dann habe ich die Killerfrage gestellt. Die stelle ich jetzt euch nicht, weil ihr sie ja, also ihr müsst keine Angst haben, dass ich euch mal im Altersheim besuche und diese Frage stelle, weil ich sie ja jetzt gestellt habe. Die Killerfrage ist in solch einer Situation, sag mal, wie war das, als du jung warst und so richtig Zeit hattest und voll im Saft warst, so Power, oder? Wie viele Leute bist du besuchen gegangen im Altersheim? Wie oft hast du deine Zeit geteilt mit anderen, die es nötig hatten? Ja, man hatte keine Zeit früher. Man hatte so viel zu tun, oder? Das Leben ist so intensiv, es läuft so viel. Und dann ist man plötzlich alt und das Leben steht fast wie still. Vor allem, wenn man sich nicht mehr so bewegen kann, wie man will. Nicht mehr so alles tun kann, was man will. Wir säen und wir ernten. Ich war auf St. Geschonet die letzten paar Tage. Wir hatten eine Konferenz. Immer wenn ich in den Konferenzsaal komme, denke ich zurück an die Zeit, als ich damals studiert habe dort. Und wir hatten viele, viele solche Pflichttermine. Ein Pflichttermin war immer am Mittwochabend, das war Missionsabend. Und da kam irgendeine Mission und erzählte uns, wie langweilig das Leben auf dem Missionsfeld ist. Also ich war 4 Jahre dort und ich habe 2 gute Vorträge gehört, Mittwoch für Mittwoch. Da habe ich gedacht, ja, okay, tolle Werbung. Und dann gab es viele, die haben während dieser Zeit ihr Laptop genommen damals, oder ja, waren noch größere Dinge. Und also nicht gerade in den ersten Jahren, in 90 Jahren Anfangszeit war das noch nicht so, aber dann mit der Zeit kamen die Laptops, so 92, 93, haben ihre Laptops aufgeklappt und haben irgendwas gearbeitet oder irgendwelche Spiele gemacht. So diese alten, verpixelten Spiele. Und da habe ich mir immer gedacht, liebe Brüder, waren ja auch alles dann angehende Pastoren. Liebe Brüder, wie wird das mal sein, wenn ihr im Gottesdienst seid und alle klappen ihre Handys auf? Wusste man damals noch nicht, dass das möglich sein wird und spielen ihre Spiele während dem, dass ihr redet hier vorne. Wir ernten, was wir säen. Ganz, ganz praktisch. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir uns überlegen, was wollen wir eigentlich mal ernten später in unserem Leben? Und wenn wir ernten wollen, ja, dann müssen wir auch säen. Ohne Frage, oder? Ist völlig klar. Du hast einen Garten, Andreas. Was wächst, wenn du nichts machst? Irgendwas. Dinge, die man dann mühsam rausreißen muss. Das ist übrigens auch in unserem Leben so. Wenn wir nicht bewusst pflanzen, wächst irgendwas anderes einfach plopp auf. Unkraut ist ein lustiges Wort, oder? Weil es sind einfach die Kräuter oder das Grünzeugs, das man nicht brauchen kann. An dem man sich die Hände versticht oder was auch immer, oder die man rausreißt und dann bleibt die halbe Wurzel drin und dann weiß man genau, es wächst wieder. Blödes Zeugs. Wir können fleischlich säen und wir können geistlich säen. Und alles, was sie hier aufgeschrieben hat, das ist geistliche Ernte und die braucht eine geistliche Saat. Jetzt, wenn wir im Text schauen, die Frage wurde ja gestellt von Peter. Wer auf das Fleisch sät, der wird vom Fleisch was ernten? Wer auf das Fleisch sät, der wird vom Geist, er wird vom Fleisch was ernten? Verderben. Jetzt könnt ihr euch da was vorstellen darunter. Vergängliches, fauliges Zeugs, das verdirbt, das kaputt geht, das zu schaden wird. Alles, was wir investieren in eine vergängliche Welt hinein, wird mit dieser Welt untergehen. Ganz einfach, ist gar nicht wahnsinnig kompliziert. Alles, was wir investieren an Zeit und Kraft, an Geld, an Energie, in Dinge, die vor allem für unser Wohlsein da sind, dass es uns gut geht, dass wir schön sind, dass es toll ist und so weiter. Für unser Selbst wird mit vergehen. So einfach ist das. Und vielleicht, wenn ich euch jetzt frage, ihr habt ja, die einen haben einen Flyer genommen am Anfang, sieht ja dann irgendwie so aus, einfach kleiner. Wenn ich euch frage, um was geht es dann überhaupt in diesem Text? Was ist der Aufhänger dieses Textes? Hat jemand eine Ahnung? Ihr müsst eigentlich nur den ersten Vers lesen. Der Aufhänger steht meistens am Anfang. Das ist auch bei den Schlagzeilen in der Zeitung so. Ja, aber nicht der erste Vers, oder? Der abgeschnitten, so, sorry. Ja, ich lese ihn euch vor, für die, die den Flyer nicht genommen habt. Wer unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Um was geht's? Um meinen Lohn. Um es ein bisschen herunterzubrechen, es geht um Geld. Es geht um materielle Dinge und wir können mit materiellen Dingen Verschiedenes tun. Und wenn es um geistliche Ernte geht bei materiellen Dingen, dann ist Jesus sehr klar und sehr eindeutig. Geben ist seliger als nehmen, Punkt. Ja, ist ein bisschen schnell gegangen. Ich sage es noch langsam für die, die ein bisschen studieren müssen, wenn ich rede. Geben ist seliger als nehmen. Das ist säen. Oder seine Jünger kommen zu Jesus und sie fragen ihn, Meister, wir haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Was wird uns werden? Jesus sagt, ihr werdet empfangen in dieser Zeit und ihr werdet empfangen in der Ewigkeit hundertfach. Das ewige Leben. Ihr werdet in dieser Zeit schon etwas empfangen, nämlich genau das, was ihr auch investiert habt. Und ihr werdet in der Ewigkeit das ewige Leben ernten. Beides zusammen. Wisst ihr, das Tolle am Christsein ist, wir kriegen doppelten Segen. Jedes Mal, wenn wir investieren. Wir kriegen Segen in dieser Zeit und Welt. Und wir kriegen etwas auf unser himmlisches Bankkonto. Wenn wir so investieren. Jetzt investiert ihr ja alle genauso. Oder ihr investiert in Menschen, dass sie ermutigt werden. Jörg, was muss man machen, damit Menschen ermutigt werden? Selber ermutigt sein? Was könnte man noch tun? Ein Beispiel sein? Man kann sie einfach loben. Es ermutigt nicht so stark, wie wenn Menschen gelobt werden. Heidi, was kann man machen, dass man kein Hindernis ist in dieser Welt? Hast du dir das schon überlegt? Du darfst auch einfach sagen, es überfordert mich jetzt gerade und ich habe nicht gedacht, dass ich so persönlich angesprochen werde im Gottesdienst. Und darum gebe ich die Frage weiter nach hinten, zu Ralf zum Beispiel. Nicht zu... Super, Thomas. Nicht zu langsam Auto fahren, dann ist man kein Hindernis. Kein Ärgernis sein? Kein Hindernis sein heißt ja einfach, wir müssen immer mal wieder so demütig sein, dass wir aus dem Weg gehen. Braucht Demut. Weil nach unserem Herzen und Denken und Wollen sagen wir eigentlich, bin ich wichtig und es geht um mich. Und Jesus sagt uns manchmal einfach, geh doch mal aus dem Weg. Geh mir aus der Sonne. Und dann bist du kein Hindernis. Also immer wieder einfach auch all das, was in unserem Denken so festgefahren ist und so muss es sein und so müssen die anderen sein, einfach mal in den Apfeleimer schmeißen und sagen, ich will vor allem lernen, was Gott will und was Gott auch mit den anderen Menschen will. Ich hatte mal ein wunderschönes, leider habe ich es verlegt, eine wunderschöne Grafik, da war so ein Vater und neben dran war sein Sohn, ein bisschen kleiner, aber tupfgenau gleich gezeichnet. Und unten dann steht, du weißt es und ich weiß es auch. Also du weißt es und Gott weiß es auch. Einer von eurer Sorte, einer von deiner Sorte ist genug. Also wir müssen nicht Menschen so machen, wie wir denken, dass sie sein müssen oder so, wie wir selbst sind, sondern wir müssen Menschen zu Jesus hinführen und dafür müssen wir manchmal einfach aus dem Weg gehen, uns zurücknehmen. Ausgerichtet auf Jesus habe ich schon gefragt, Katharina, geistliche Früchte. Es ist ein Geschenk, wenn meine liebe Frau auf Jesus ausgerichtet ist, ihm folgt und gehorsam ist, dann wirkt das der Heilige Geist. Ja, das Wichtige in unserem Leben entsteht tatsächlich dadurch, dass wir es zulassen, nicht dadurch, dass wir es machen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Jetzt, wenn wir in der Situation wären, dass wir hier auch fleischliche Dinge hätten, dann wüssten wir sehr genau, wie wir es machen müssen, oder? Also, wenn du willst, dass du einen guten Job hast, dann musst du was machen? Eine gute Ausbildung, Punkt. Sehr simpel. Und dann, das hat mir mal ein Banker gesagt, du musst, wenn du willst, dass du viel verdienst, musst du dir bewusst sein, du verdienst nicht, was du wert bist, sondern was du aushandelst. Also gut handeln wäre auch wichtig da. Man verdient nicht, was man wert ist, sondern was man aushandelt. Wenn man möchte zum Beispiel, dass man im Alter nicht allein ist, was sollte man dann tun? Beziehungen pflegen. Christoph, du hast jetzt zweimal geantwortet, jetzt müssen die anderen noch ein wenig Raum haben, gell? Man muss Beziehungen pflegen. Ich habe eine Frau gekannt, die hat mir gesagt, weißt du, sie war alleinstehend, ich habe keine Lust an Weihnachten allein zu sein, am 24. Ich war mal allein und dann habe ich mich hintersohn, habe gedacht, hey Mann, also Frau, hey Frau, was läuft hier? Was muss ich machen? Jetzt bin ich allein und es guckt mich an und ich bin traurig. Und dann hat sie sich aufgemacht, hat ihre Flöte genommen und ist in die Altersheim gegangen, hat dann Weihnachten am Heiligabend Weihnachtslieder den älteren Menschen vorgespielt und sie war nie mehr alleine. Meistens durfte sie dort auch gleich mitessen, weil alle so wahnsinnig Freude hatten und dann kam noch ihre Gruppe dazu. Sie hat dann so Leute um sich gesammelt, die auch Flöten spielen. Mit ihrem Flötenchor haben sie so Stille Nacht, Heilige Nacht gespielt und alle waren glücklich und sie war nicht mehr alleine. Alleinsein hängt viel auch mit uns selbst zusammen. Nicht nur, das ist mir völlig bewusst, aber wenn wir keinen Schritt tun, dann bleiben wir manchmal einfach allein stehen. Ich sage das nicht als jemand, der jetzt der absolute Beziehungsknaller ist, oder wenn ich auf St. Kishona bin, dann weiß ich, ich bin hier völlig vorig. Also wie sagt man das auf Hochdeutsch? Überflüssig. Also es ist so, also erstens mal bin ich in einem Alter, wo es kaum noch Leute in meinem Alter gibt. Und die es da noch gibt, die interessieren sich nicht für mich, weil ich kein interessanter Mensch bin. Punkt. Und wenn ich nicht auf Leute zugehe und sie anspreche, dann passiert das in der Regel nicht. Und darum sind meine größten Einsamkeiten sind in der Regel dann, wenn viele Menschen um mich herum sind. Aber das ist einfach, dass ihr versteht, ich rede nicht von Dingen, die mich selber nicht betreffen. Sondern ich rede von Dingen, die ich selber auch lernen will. Wenn ich will, dass ich mal nicht allein bin, muss ich investieren in Beziehungen. Wenn ich möchte, dass andere Menschen Zeit für mich haben, dann muss ich investieren, indem ich Zeit für sie habe. Nicht in diesem billigen Tauschverfahren, oder ich gebe dir 5 Minuten, du gibst mir 5 Minuten, ach, es sind nur 4, du bist mir im Fall noch 1 Minute schuldig, sondern in dieser Großzügigkeit, ich bin für dich da. Und Menschen, die für andere da sind, die werden erleben, dass auch andere Menschen für sie da sind. Nicht unbedingt die gleichen, sondern vielleicht andere. Wir ernten, was wir säen. Und wenn wir, ihr spürt, hier kommt Fleischliches und Geistliches zusammen, oder? Das ist, kann man dann an gewissen Punkten gar nicht so genau trennen, denn es tut uns gut, wenn wir nicht alleine sind. Und Gemeinschaft ist etwas Geistliches, was Gott uns auch schenkt und was er auch will in unserem Leben. Wenn wir hier unsere Rettung ernten wollen, dann braucht es eine klare Entscheidung für Jesus Christus. Und diese klare Entscheidung, die muss jeden Tag erneuert werden. Wir hatten einen messianischen Juden, der uns gelehrt hat auf St. Kishona. Und er hat mich an was erinnert, was in meinem Leben schon seit vielen Jahren ein Teil ist. Und das ist das, dass jüdischen Menschen mehrmals täglich rituelle Gebete sprechen. Und er hat ein Beispiel gesagt, er steht am Morgen auf und dann hat er so ein jüdisches Gebet vorgetragen. Ich kann es jetzt nicht mehr vortragen. Wo der Schlusspunkt einfach ist, dass Gott an uns glaubt. Also in uns vertraut eigentlich. Und das mache ich auch. Ich stehe am Morgen auf aus dem Bett. Und manchmal noch im Aufstehen, manchmal einfach, wenn ich dort schnell sitze, sage ich, danke Gott für diesen neuen Tag. Bitte präge ihn durch deinen Geist. Wir säen auch durch unsere Gebete und durch unsere Ausrichtung. Und darum, Rettung ist zwar etwas, was wir oftmals punktuell irgendwo festmachen in der Bekehrung, was wir aber jeden Tag neu festmachen müssen. Jeden Tag neu sagen, das wollen wir. Ausgerichtet sein auf Jesus, auch etwas Wunderbares. Man kann ausgerichtet sein, wo ist man ausgerichtet? Die Kompassnadel ist ausgerichtet gegen Norden, mehr oder weniger. Wie richtet man sich nach Jesus aus? Hat jemand eine Idee? Wie können wir das sehen? Beziehung? Immer wieder. Ich würde es noch ein bisschen anders formulieren. Denn Lesen hört sich so nach, ich muss was machen an. Auf Gottes Wort hören. Es ist das Gleiche, natürlich faktisch, oder? Auf Gottes Wort hören. Hinsitzen, hören, aufnehmen und dann tun. Tun. Jüngerschaft ist etwas, frage es dich nicht, Herr, es muss keine Angst haben, ich weiß, du hättest auch keine Angst. Aber Jüngerschaft ist etwas, was sehr stark mit unserem Tun zusammenhängt. Ein Jünger ist nicht jemand, der viel weiß, sondern jemand, der gelernt hat, sein vieles Wissen zu leben, hinunterzubrechen in sein Leben hinein. So können wir Freude auf daheim, ist noch was Schönes, finde ich ein wunderbarer Ausdruck. So können wir geistlich säen. Wie können wir die geistliche Saat der Freude auf unsere himmlische Berufung, auf unser himmlisches Zuhause nähren? Denkt jetzt mal, wenn ihr euch zurückerinnert, ich nehme mal Angela und Jonas. Was wäre so, wo seid ihr in 10 Jahren? Habt ihr euch das schon überlegt? Nicht örtlich, sondern so, ich sag mal, wohnmäßig. In einer größeren Wohnung. Und wenn man mal davon ausgeht, dass der Herr euch segne mit 3 Kindern. Muss die Wohnung noch größer sein. Angela, was würdest du dir dann wünschen? Ein Haus. Nicht unbedingt. Okay, du bist in einer Wohnung aufgewachsen. Ja, dass man. Die meisten wollen ja ein Haus. Und dann sehnt man sich danach. Oder eine Wohnung kriegt man überall, mehr oder weniger. Oder ein Haus muss man ein bisschen suchen. Dann sehnt man sich danach. Und man strebt danach und man fängt an, Geld zu sammeln. Also sparen, nicht sammeln, sparen. Und dann, ja, sammeln kann man es auch. Aber dann, wenn es herumliegt. Und man richtet sich aus. Und man fängt an, hinzuschauen. Das könnte was sein, das könnte was sein. Ach nein, das ist zu teuer. Ah, hier ist der Steuersatz ganz blöd. Können wir auch nicht. Und wenn wir auf unser Daheim uns freuen wollen, auf den Himmel bei Jesus zu sein, ja, dann braucht es genau dasselbe. Wir sammeln geistliche Erfahrungen, wir richten unser Leben auf. Ich meine, im Kolosserbrief heißt es, auf das, was droben ist, nicht auf das, was hier unten ist. Und wenn wir das ein bisschen durchdenken, dann spüren wir, was hier auf dieser Erde an Schwierigkeiten, an Lasten, an Bedrängnissen, an Nöten ist, wird dann auch weniger gewichtig, weil unser Daheim viel gewichtiger wird. Und es kommt gar nicht mehr so darauf an, ob unsere Wohnung jetzt gerade so super und so toll ist, auch wenn man mal ein Haus will, was ihr ja nicht wollt. Ich schaue dann in 10 Jahren. Dann ist es nicht so wichtig, wie es jetzt gerade ist, weil man weiß, es kommt was Besseres. Und das gibt unserem Leben ein Strahlen, egal wie die Situation gerade im Moment ist. Wir säen und wir ernten. Was wollen wir ernten? Ich bin fasziniert von euren Antworten. Vielleicht noch, Thomas, überwinden, kannst du noch einen Gedanke dazu sagen? Das finde ich auch noch sehr spannend. Du möchtest mal am Ende ein Überwinder sein. Wie wird man ein Überwinder? Was säen wir? Also wenn es geht. Punkt. Warte schnell, ich übersetze schnell. Nein, ich sage es für die Kamera. Weißt du, je älter das man wird, sagt Thomas, desto schwieriger wird es, an diesem luftigen, fröhlichen, unbeschwerten Leben teilzuhaben. Gleichzeitig kommt dieser Wunsch auf, nicht mehr so sehr auf das Äußere, Fleischliche zu sehen, sondern stärker auf Jesus Christus sich auszurichten. Und weil wir eine Rente haben, müssen wir auch nicht mehr so viel kämpfen. Gäbt ihr eigentlich extrem Raum, hä? Gäbt ihr extrem Raum, um die wichtigen Dinge im Leben wirklich anzupacken? Vielleicht habt ihr jetzt 60 Jahre lang eures Lebens oder 65 Jahre lang eures Lebens förm darauf geschaut, dass ihr einen guten Job habt, eine tolle Familie habt und etwas erreicht und etwas darstellt im Leben. Und wenn ihr nicht mehr kämpfen müsst, dann ist vielleicht jetzt der Moment, wo ihr sagt, und jetzt Vollgas für Jesus. So wie dieser ältere Mann in Hinwil, der dann irgendwann gesagt hat, ich dachte immer, die Jungen gehen. Er ging in die Ukraine und hat dort eine Mühle aufgebaut. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Und er hat gesagt, es stand immer im Missionsheft von Lichten Osten, sie brauchen jemanden, der das macht, und der war Müller. Und dann hat er gesagt, wenn die Jungen nicht gehen, dann gehe ich halt. Mit 70 ist er noch gegangen und hat es gemacht. Großartig. Ein Vorbild für mich, dieser Mann, der liebe Karl. Ja, ihr wisst, es gibt keine Rüebli, Möhren, Karotten, wenn man Radieslisamen sät. Und auch umgekehrt geht es nicht. Und darum möchte ich euch einfach mit diesen Gedanken auffordern, ermutigen, überlegt euch, was ihr ernten wollt, und dann geht hin und sät das, was ihr ernten wollt. Und da gibt es ein wunderbares Wort von Jesus Christus in der Bergpredigt. Es heißt die goldene Regel. Kennt ihr die? Die goldene Regel ist, nicht so wie ich es gelernt habe von meinem Vater, was du nicht willst, dass die anderen dir tun, das tue ich ihnen auch nicht, hat mir mein Vater gelernt. Das ist nicht die goldene Regel. Das ist nur Vermeidung. Die goldene Regel ist, das, was du von anderen erwartest, das mache. Das, was du von anderen suchst, was du empfangen möchtest, das gib ihnen. Und wenn du dann am Ende deines Lebens langsam müde wirst, weil du denkst, was bringt denn das alles überhaupt? Kommt denn jemals was zurück? Dann gedenke an dieses Wort. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, am allermeisten an des Glaubensgenossens. Und obendran, denn Zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Es ist klar, dass man immer mal wieder ein bisschen müde wird darin und man sich auch fragt, wie ein Freund von mir, der mal gesagt hat, mit 35 oder 40 war er, glaube ich, ich habe mein Leben in die Gemeinde investiert, habe Jungschau gemacht, ich habe TC gemacht, ich habe später Kleingruppe geleitet und jetzt bin ich mal dran, jetzt mache ich mal was, was für mich ist. Und ich weiß nicht, ob er damit glücklich geworden ist. Ich kann es nicht beurteilen, weil wir uns ein bisschen aus den Augen verloren haben. Aber ich habe gespürt in diesem Moment, für ihn hat das Säen, das geistliche Säen, ein Stück weit aufgehört, weil er den Sinn nicht darin sah. Und den Sinn können wir nur sehen, wenn wir tatsächlich glauben, dass wir daheim unseren Lohn empfangen. Dass die Zinsen, die Jesus uns gibt, viel besser sind als alles, was wir auf dieser Erde bekommen können. Dass wir immer wieder neu aufstehen, immer neu sagen, doch, mit Jesus gehen wir vorwärts. Ich will da investieren, wo geistliche Frucht entsteht, nicht da, wo nur etwas für mich rausschaut. Und diese Entscheidung, die kann man nicht für andere treffen. Und wir müssen auch nicht einander beurteilen, wie geistig oder fleißig wir säen, sondern das ist eine Frage, die wir selber für uns beantworten sollen und müssen. Was will ich mal ernten? Was will ich mal antreffen, wenn ich bei Jesus stehe? Was soll dann da sein? Amen.